Einmal im Monat sprechen wir seit über 7 Jahren mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über ein Technikthema aus der Welt des Fahrrads. Manchmal drängen sich Themen einfach auf, manchmal haben wir hier in der Redaktion eine Themenidee und manchmal sagt Jens zu uns, darüber sollten wir sprechen.
Und diesmal ist es genau so gewesen, denn Jens macht sich Sorgen um die Preisentwicklung beim Rennrad. Und da wollen und sollen wir natürlich mal genauer nachfragen. Das machen wir auch hiermit und sagen erstmal, hallo Jens, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Rennräder werden teurer. Das bedeutet natürlich, dass mehr Menschen bereit sind, dafür auch einiges an Geld auszugeben. Das ist doch jetzt erstmal ein positiver Grund, oder?
Das könnte man so sehen. Aber das Problem dabei ist, dass sich auch bei Rennrädern so eine Spaltung der Gesellschaft zeigt. Ne? Es gibt wenige Leute mit ganz, ganz viel Geld, die dort richtig viel investieren und die eben Rennräder kaufen, die 10.000, 12.000, 17.000 Euro kosten. So Preisschilder stehen da inzwischen dran. Wir sehen aber auch am anderen Ende, dass Leute, die das Hobby ausgeübt haben und ein bisschen mehr auf den Euro gucken müssen, da echt nicht mehr mitgehen. Und Rennrad früher für 1.000 oder für vielleicht für 1.500 Euro gekauft haben, damit gut gefahren sind und dort in dem Preisbereich heute einfach nichts mehr kriegen. Und die springen uns ab. Ja, das ist ein Problem.
Was macht denn Rennräder heute so viel teurer als noch vor, ich sag mal, 5 Jahren?
Ja, 5 Jahren ist ein guter Zeitpunkt. Da fing das so an. Und es sind mehrere Faktoren, die sich addieren oder multiplizieren und die das dann eben so prekär machen. Also klar, es ist eine technische Entwicklung. Ne, immer mehr Carbonrahmen, das ist teurer als Alu zu verarbeiten. Dann kam die Scheibenbremse ans Rennrad. Das ist ungefähr so vor 5 Jahren passiert, die das mal so um einen Schlag auf um 1.000 Euro teurer gemacht hat. Und jetzt kommt so eine Produktpolitik der Schaltungshersteller dazu, dass wir zumindest im ernstzunehmenden Bereich nur noch mit elektrischen Schaltungen es zu tun haben. Und die machen es halt nochmal teurer. Und dazu kommt jetzt noch hohe Inflation und weniger Geld im Portemonnaie der Leute, das dazu führt, dass viele Leute das Hobby aufgeben müssen oder mit ihrem alten Rad einfach so lange weiterfahren, wie es noch geht.
Jetzt hast du es ja schon ganz gut beschrieben, dass es durchaus ja auch plausible Gründe dafür gibt, dass die Dinge teurer geworden sind. Trotzdem machst du dir Sorgen. Was macht dir denn am meisten Sorgen? Also ist es diese soziale Frage?
Also die macht mir auch Sorgen. Am meisten Sorgen macht mir aber der Nachwuchs, weil natürlich der Einstieg in den Sport, die Hürde für den Einstieg sehr, sehr viel höher liegt. Und Eltern, die das jetzt ermöglichen wollen, doch echt viel, viel mehr ausgeben müssen, um ihren Kindern konkurrenzfähiges Material an den Start schieben zu können. Und das wird dann erst die Zeit zeigen. Also da werden wir dann in 15 oder 15 Jahren nochmal drüber reden, ob der Radsport vielleicht Nachwuchssorgen hat, weil den Kleinen einfach das Material fehlt und weil die Eltern nicht mehr bereit sind, so viel Geld für das Hobby auszugeben.
Und da geht ja vielleicht auch, ich sag's mal so ein bisschen provokativ, so zumindest eine historische Erzählung dann auch oder kann kaputt gehen, sagen wir es mal so. Denn dieses, dass die Arbeiterkids irgendwie Fahrrad fahren, weil das kann man sich relativ leicht leisten, das haut dann ja wirklich nicht mehr hin. Ne? Das war ja früher so die Erzählung, so die Belgier und ne, Italiener und so.
Ja, das haut im Grunde schon jetzt nicht mehr hin. Also Radsport war immer ein Sport der Arbeiter, ein Sport, der mit relativ wenig Aufwand zu betreiben war. Es war auch eigentlich immer so, dass man mit relativ altem Material noch gut dabei sein konnte. Und die rasante Entwicklung, die es in den letzten Jahren gab, die führt dazu, dass man immer schneller abgehängt wird.
Klingt aber eigentlich ziemlich kurzsichtig von der Industrie, falls es die Industrie als solche überhaupt gibt. Ne? Also ich höre da jetzt raus, das Einsteiger-Rennrad, das gibt es kaum noch, in der Form, wie wir das jedenfalls früher gekannt haben. Aber wenn die Industrie auch in 10 oder 15 oder 20 Jahren noch Räder im fünfstelligen Preisbereich verkaufen will, dann braucht ja auch den Nachwuchs. Ist das nicht total kurzsichtig und vielleicht auch ein bisschen geschichtsvergessen? Was ist da los?
Was da los ist, kann ich natürlich nicht sagen. Also klar ist das kurzsichtig und wirtschaftlich gedacht. Ne? Es lässt sich mit diesen Sachen einfach im Moment mehr Geld verdienen. Und ja, da stecken wirtschaftliche Interessen dahinter. Interessen von Investoren und Geldgebern, die natürlich Ergebnisse sehen wollen, möglichst kurzfristig. Und ja, ich finde das auch sehr kurzfristig gedacht.
Wäre es denn denkbar, jetzt aus deiner Perspektive wirklich, ich nenne das jetzt mal so ein abgespacktes Einsteigermodell für 1.000, 1.500 Euro überhaupt herzustellen heutzutage?
Das wäre denkbar mit einigen Abstrichen. Man kann das tun. Es gibt auch Beispiele dafür. Also die große deutsche Firma Canyon zum Beispiel baut ein Jugendrennrad für, ich glaube, 1.199 Euro mit Alurahmen und damit kann man erstmal fahren. Aber das sind Einzelbeispiele und es scheint so zu sein, dass sich das nicht lohnt. Also dass viele Leute schon jetzt quasi gesagt haben, nee, das wird ein zu teures Hobby, weil sie die Preisschilder sehen, der Profigeräte, und da sagen, mach lieber Judo oder so, ist billiger.
Ja, oder laufen, ne?
Ja.
Hast du für 100 Euro hast einen Schuh.
Genau.
Ich kann mich so dran erinnern, dass wir hier nicht zum ersten Mal über dieses Thema Rennrad-Nachwuchs sprechen, also explizit Straßenradsport-Nachwuchs, und meiner Erinnerung nach sah es da nie besonders rosig aus, ohne dass ich mich da besonders gut auskennen würde. Aber es gibt ja eine Nebensparte des Rennrades, die ziemlich boomt, das Gravelbike. Das scheint für junge Menschen oder für viele Menschen sehr attraktiv zu sein, ohne dass man da groß noch wahnsinnig viel die Werbetrommel rühren muss. Okay, kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber glaube, dass das Rad so ein Potenzial hat, dass das so gut funktioniert. Kann es auch einfach sein, dass quasi die Leute, die früher Einsteigerrennrad gefahren sind und vielleicht es auch mit diesem Sport gar nicht mal so wahnsinnig ernst gemeint haben, mit diesem Wettkampfgedanken, dass die jetzt einfach zum Gravelbike greifen und sagen, das ist eigentlich für mich das praktischere Rad?
Das ist definitiv so. Also man spricht davon Kannibalisieren, ne? Das Gravelbike kannibalisiert das Einsteigerrennrad. Das ist für viele, die auch den Sport nur so als freizeitmäßig betreiben und damit ein bisschen Abenteuer erleben wollen, schlicht das bessere Rad, weil es vielseitiger ist, weil sie damit viel mehr machen können. Und klar, das boomt nicht, oder der Boom kommt nicht von ungefähr. Das Problem ist, dass das zwar Sport ist, aber nicht die Wurzel eines Leistungssports. Also auch junge Leute oder Jugendliche, die darauf steigen, die lernen es nicht, Rennen zu fahren, im Feld zu fahren. Wie verhalte ich mich da? Wie muss ich taktisch agieren, um zu gewinnen und sowas? Ich glaube, dass aus dem Gravelbike kein Straßenradsportnachwuchs entsteht.
Das heißt, du denkst vor allen Dingen auch an die Vereine, an die vielen, vielen Vereine, die es ja auch in Deutschland gibt und die ja, ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten zumindest so wellenmäßig schon immer mal so Phasen hatten. Wir haben auch hier drüber gesprochen, Jan Ulrich und so, wie viele Leute haben da angefangen, im Verein Fahrrad zu fahren, irgendwelche Kids?
Klar, diese Wellen, die lassen sich ganz klar ablesen, ne? Auch so Toni Martin und Simon Geschke Zeiten, das führt immer zu so einem Schub, aber eben immer unter der Voraussetzung, dass die Hürde vergleichsweise niedrig oder zumindest machbar ist für die Eltern. Auch die Vereine haben mit gebrauchten Rädern danach geholfen. Das wird aber immer weniger. Wenn die Sachen so teuer sind, dann werden die Eltern das dann lieber verkaufen, als es dem Verein zu spenden. Und so geht es dann schleichend da nieder, fürchte ich.
Ich würde gerne nochmal auf die einzelnen technischen Faktoren eingehen, die das Ganze auch ein bisschen bedingen. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es nur Technik ist, die den Preis so nach oben treibt, aber du hast ja zwei wesentliche Punkte genannt. Die Scheibenbremse, der hast du einen Aufschlag von 1.000 Euro verschrieben.
Ja,
finde also ich
so Pi mal Daumen.
Durchschnittlich, ne? Klar. Also je teurer das Rad, umso größer ist ist der Sprung dann nochmal. Ja.
Bei meiner Erinnerung nach war das nicht immer so ein großer Betrag, aber jetzt auf jeden Fall auch die elektronische Schaltung. Da gibt's ja, würde ich sagen, seit diesem Jahr und seit der Vorstellung zum Beispiel der Shimano 105 Gruppe als nur noch elektronische, nur noch hydraulische Schaltgruppe, kann man sagen, würde ich sagen, da findet jetzt eine Ablösung statt, ne? Also Rennrad wird in Zukunft nicht mehr mechanisch geschalten werden. Würdest du das bestätigen?
Jein, also zumindest Rennrad auf einem ernstzunehmenden Level, auf einem wettkampffähigen Level. Die 105-Gruppe, das war immer so der Einstieg, das günstigste, was so die Technologie der Top-Gruppen hatte, also gleiche Ganganzahl, ähnliche Bedienung, es hat eigentlich alles gleich funktioniert, es war nur ein bisschen schwerer. Das ist es heute auch noch, aber eben diese Schaltung kommt jetzt nur noch Funk und elektrisch und der Aufpreis ist halt echt heftig. Ja? Also die mechanische 105-Gruppe, die bis dato aktuell war, hat man jetzt nur Schaltung und Bremsen für 600 Euro shoppen können. Die aktuelle kostet 2.000 Euro. Ja, da ist noch kein Rahmen dabei, keine Laufräder. Und das heißt, die Räder gehen bei 3.500 bis 4.000 Euro los. Und vor 5 Jahren hätte mich jemand gefragt, was kostet ein wettkampffähiges Rennrad? Hätte ich gesagt 1.500. Und das ist deutlich mehr als das Doppelte.
Das ist schon krass.
Das heißt, das wird der neue Einstiegspreis 3.500 bis 4.000 Euro für ein Rennrad.
Ja, ja. Es wird darunter noch Gruppen geben, die eine rennradähnliche Optik haben, aber die technologisch so einen großen Abstand zu dem Stand der Technik haben, dass ja schon alleine die Motivation fehlt. Ne? Das ist ja auch dann noch so ein bisschen Kopfsache, wenn da jeder irgendwie mit Carbonfelgen und Elektroschaltung am Start steht und du stehst daneben mit so einer veralteten Technik, dann macht es den Kindern auch keinen Spaß.
Ich stelle mal eine ketzerische Frage, vielleicht ketzerisch. Ich gehe davon aus, du bist die 105er, die i2, also die elektronische, schon gefahren?
Kürzlich erst, ja.
Ja. Ist sie den Aufpreis wert? Also funktioniert die richtig gut?
Ja, das muss man sagen. Also die funktioniert jetzt, wenn man sich die Augen verbinden würde, würde man den Unterschied zu einer Dura-Ace nicht merken. Also es sind technisch ganz, ganz marginale Sachen, die sie funktional nicht mitbringt. Selbst das Gewicht oder der Gewichtsunterschied hält sich in erstaunlichen Grenzen. Die ist ihren Aufpreis schon wert, aber was halt leider fehlt, ist eine mechanische Alternative. Ja, der Abstand von der Benutzung oder vom Effekt, der war nicht so groß, ob man jetzt einen Hebel gedrückt hat oder ein Knöpfchen. Auch mit mechanischen Schaltungen konnte man Rennen gewinnen oder kann man auch heute noch. Aber die Alternative, die fehlt halt. Eine, die irgendwie so auf Augenhöhe ist, ne, ähnliche Übersetzungsbandbreite bietet, vom Gewicht ungefähr mit denen mithalten kann und dafür aber nicht so teure Technik mitbringt, das gibt es nicht mehr.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn ich mich so zurückerinnere an meine Zeit damals in Kleinmachnow beim Verein, da sind wir auch natürlich am Anfang nicht auf den neuesten Superrädern gefahren, sondern eben auf alten, vom Verein gestellten oder gebraucht, gekauften von jemandem, der aufgehört hatte oder irgendwie sowas, Rädern. Das ist ja, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so schlimm. Deswegen wäre ja wirklich die Frage, wie ist das möglich, so eine abgespeckte Version, ich nenne es jetzt einfach mal so, herzustellen. Aber klar, ökonomisch, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, für so einen Hersteller lohnt es sich natürlich nicht, weil die Spanne so gering ist, dass auch der Gewinn natürlich dann, also wenn der Umsatz gering ist, ist verhältnismäßig auch der Gewinn relativ gering. Das heißt, sie verdienen dann an dem Fahrrad relativ wenig. Das wäre also wirklich, ich sag's jetzt mal so direkt, quasi ein Investment in den Nachwuchssport.
Ja, ja. Und es hat lange Zeit gut funktioniert, dass man quasi von einer Gruppe eine teure elektronische Version und parallel eine deutlich günstigere mechanische Version angeboten hat. Die Räder sahen fast gleich aus und der funktionelle Unterschied war nicht so groß. Also Elektronik war ein Luxus, den man sich so dazu leisten konnte. Und die Wahl hat man heute einfach nicht mehr, sondern muss tiefer in die Tasche greifen.
Das heißt, durch die technische Entwicklung. Ich denke, da sind wir uns einig, dass eine Scheibenbremse in vielen Fällen eine richtig gute Bremse ist und wahrscheinlich auch einer Felgenbremse überlegen ist und auch eine elektronische Schaltung, die funktioniert in vielen Fällen wahrscheinlich auch noch einen Ticken besser als eine mechanische Schaltung. Aber durch die technische Entwicklung, die möglich ist, die vollzogen wird, für die es Abnehmer gibt, kommt es mir so vor, gräbt man sich dann so ein bisschen eigentlich die eigene Zukunft ab.
Ja, so ein bisschen. Und ich würde genau auch diesen Unterschied machen. Also über die Scheibenbremse würde ich überhaupt nicht diskutieren. Das ist ein absolutes Sicherheitsplus. Ja, die ist schwerer, ja, die ist teurer. Aber ist einfach von ihrem funktionellen Mehrwert diesen Aufpreis wert. Und oder in der technischen Umgebung ist es einfach sinnlos, parallel Felgenbremsen und Scheibenbremsenräder herzustellen, weil das ja komplett anders ist, von den Laufrädern über die Rahmen und so. Deswegen habe ich da überhaupt keine, oder entsteht für mich da überhaupt keine Diskussion, Scheibenbremse ja. Aber bei den Schaltungen könnte man beide Wege gehen, das wäre überhaupt kein Problem. Aber dort ist es jetzt eben so, dass die Produktpolitik so ist, dass man mit elektronischen Schaltungen offenbar mehr Marge hat. Ne, ich spekuliere jetzt ein bisschen, aber ich glaube, dass die Bauteile, wenn sie in Massen hergestellt werden, sehr, sehr viel günstiger sind als diese kleinen Zahnrädchen, Federn und weiß ich nicht, die man für mechanische Schaltungen braucht. Aber weil halt auch der Bedarf da ist und weil die Leute dafür mehr Geld ausgeben, da auch mehr verlangt wird.
Ist echt ein Dilemma, würde ich sagen, oder? Also da...
Im Moment ja. Also man kann noch hoffen, dass sich vielleicht jemand findet, der in diese Lücke reinstößt. Das ist in diesem Markt, der bei den Schaltungen, der von vielen Patenten gedeckt ist und wo man es wirklich schwer hat, in diese Phalanx der drei großen Hersteller, SRAM, Campagnolo und Shimano, dort irgendwie einen Fuß reinzusetzen, ist es wirklich wahnsinnig schwer. Aber vielleicht findet jemand einen Dreh, der dann irgendwie in diese Lücke reinstößt und was bringt, wo eine Alternative dann da ist.
Aber glaubst du wirklich, dass das der Markt regeln kann, wenn wir doch schon festgestellt haben, dass es vielleicht ökonomisch gar nicht funktionieren kann?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also das ist... das kommt am Ende auch aufs Produkt an. Ja, wenn es so attraktiv ist, dass auch nicht nur Jugendliche und ihre Eltern, sondern auch viele Erwachsene sagen, boah, ey, da kriege ich für die Hälfte des Geldes irgendwie fast gleichwertige Technik und es ist unkomplizierter und sieht dazu noch gut aus und ist leicht und es wird gekauft, dann funktioniert es vielleicht. Klar, wenn es nur die Kinder sind als Zielgruppe, als mögliche Zielgruppe, das wird nicht reichen.
Ich habe noch zwei Fragen mindestens.
Ja, bitte.
Diese Entwicklung, dass der Preis so dermaßen abhebt, ne, und das Einsteigergerät eigentlich erst zu einem Preis zu haben ist, wo man früher mindestens mal die Mittelklasse bekommen hat. Betrifft das explizit nur das Rennrad oder würdest du sagen auch dem Gravelbike, was sich jetzt so gut verkauft und ja auch schon zu sehr günstigen Preisen zu haben ist, dem steht das auch bevor? Wird das dort auch so kommen?
Auf absehbare Zeit glaube ich nicht, weil der Markt günstiger Gravelbikes so gut funktioniert, dass die Hersteller dort noch echt eine Reibach machen. Also da gehen einfach riesige Mengen weltweit und deswegen werden sie das dort nicht tun. Was man natürlich versuchen kann, ist irgendwie zu basteln, ne? Gravelbike-Gruppen irgendwie übersetzungsmäßig so anpassen, dass sie auf der Straße funktionieren und so. Aber naja, das sind halt Basteleien. Also das werden wenige Freaks vielleicht machen, um ihren Kindern das dann zu ermöglichen. Aber so flächendeckend wird das nicht funktionieren.
Das heißt, würdest du sagen, am Gravelbike bleibt die mechanische Schaltung noch eine Weile uns erhalten? Und dann mechanische Schaltung bedeutet leistbarere Schaltung.
Ja, da wird sie uns erhalten bleiben, aber eben mit dem Manko, dass ich dort, naja, oder was heißt Manko, aber ich kriege dort einfach ganz andere Übersetzungen, als ich auf der Straße brauche. Das wird auch dahin gehen, dass dort nur noch ein Kettenblatt zur Verfügung steht, weil halt gerade die Einsteiger oder die vom Radsport jetzt nicht kommen, damit viel leichter zurechtkommen, wenn nur ein Schalthebel da ist. Und da wird sich der Markt hinbewegen, also dass sich die Gravelbike-Gruppe immer mehr von der Rennradtechnik entfernt. Und Rennrad und Gravelbike, das war früher mal das gleiche Material, bis auf die Reifen. Und das ist es heute schon nicht mehr und das wird sich noch immer weiter voneinander entfernen.
Und jetzt bringst du dieses Thema ja hier mit einer gewissen Sorge in unseren kleinen Podcast und ich würde sagen, Christian und ich, wir können diese Sorge teilen. Also die Perspektive ist nicht besonders schön, dass sich das Rennrad so abkoppelt. Da sind wir jetzt mal schon drei. Könnte ich, also man hat dieses Klagelied auch nicht zum ersten Mal jetzt hier gehört, ne, dass es immer teurer wird und man sich fragt, was kriegt man für einen Gegenwert und was mit dem Nachwuchs? Könnte es sein, dass wieder irgendjemand dann in diese Lücke reinstößt und dann sagt, okay, jetzt gibt es halt doch ein Einsteigerrennrad, weil wir brauchen das und der Markt ist da und der Bedarf ist da dafür. Könnte das sein oder siehst du wirklich so, dass sich diese Rennradwelt in ihre Glitzerwelt irgendwie abkoppelt und dann dort, weiß ich nicht,
ja, also abhebt? Das, wie schon vorhin so ein bisschen angedeutet, das wäre absolut meine Hoffnung, dass sich da jemand findet oder dass sich mehrere finden, die merken, dass diese Lücke sich lohnt. Ja, also wir sehen das jetzt gerade so an Leserbriefen und Abokündigungen, die einfach dann nicht mehr mitkommen, weil sie sich in dem Material nicht mehr wiederfinden und die Preise nicht mehr bereit sind zu zahlen. Aber das sind überwiegend ältere Leute, die gewohnt sind, dass sie irgendwie sich alle 5 Jahre mal für 1.500 oder 2.500 Euro ein Rennrad gekauft haben. Die werden es nicht mehr sein, ja. Und die Jugendlichen, wo die Eltern von vornherein sagen, der Sport ist mir zu teuer, die werden es halt auch nicht sein. Ob dieser Bedarf entsteht, ich weiß nicht so recht. Es kann auch sein, dass das Gravelbike einfach so populär dann ist, dass die Leute dahin ausweichen und gar nicht mehr auf die Idee kommen, Straßenrad zu fahren, sondern direkt sofort zum Gravelbike greifen und damit eben ihren Sport ausüben und gar nicht mehr in Erwägung ziehen, irgendwie mal an einem Rennen teilzunehmen. Das kann leider auch sein.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bekommt ihr Abokündigungen, weil die Preise sich so entwickeln? Und ist das verbunden mit einem Vorwurf, dass ihr dieser Preisentwicklung in irgendeiner Art und Weise Vorschub leistet? Oder?
Mitunter ja. Also es gibt differenzierte Meinungen, die, ne, wir können ja auch, wir machen den Markt nicht, ja, wir beschreiben ihn nur. Aber viele haben natürlich die Wahrnehmung, dass wir das auch befeuern, indem wir diese Sachen immer zeigen. Aber wir können nur die Sachen zeigen, die
klar,
es gibt.
Klar, ihr testet, ne, logischerweise das, was da ist. Ne?
Genau. Ja. Und wenn man sich da die Durchschnittspreise anguckt, das ist halt irre. Wir sind da auch von einem Arbeitermagazin zu einem Luxusgütermagazin geworden. Ungewollt, weil einfach der Markt nicht mehr da ist, den wir da zeigen könnten, um diese Leute zufriedenzustellen. Und das sehen wir schon. Und es ist halt dann auch so, dass mehr Leute abspringen, weil die große Masse der Durchschnittsverdiener dort nicht mehr mitkommt. Es kommen junge, erfolgreiche, gut verdienende Leute nach, aber längst nicht so viele, wie da leider aufgeben müssen.
Das ist wirklich eine, ich glaube auch, eine Frage und eine Debatte, die wir hier logischerweise in dieser Episode nicht zu Ende diskutieren können. Aber ich finde das total spannend, darüber nochmal nachzudenken, was das bedeutet, auch für den Rennradsport, um es mal ganz konkret zu sagen, so auf lange Sicht. Weil wenn es wirklich nur so, ich spitze jetzt mal zu, so die Porsche-Kategorie wird, dann ist es halt schwierig, ne?
Ja, ja, das Rennrad entwickelt sich dahin, ja, das Straßenrennrad. Und es wird halt vom Gravelbike aufgefangen, aber die Gattung Straßenrennrad wird zur Nische und zu einem Leistungssportthema.
Und da wissen wir noch nicht mal, was mit der Gattung Gravelbike in den nächsten 5 Jahren passiert.
Das wissen wir noch nicht, nee. Das reden wir in 5 Jahren drüber.
Genau, das soll es ja auch schon Modelle, geben, die, ja, wo das Einstiegsmodell bei irgendwie 9.000 Euro losgeht, habe ich jetzt.
Ach, es gibt schon 13.000 Euro teure. Ach so, als Einstiegsmodell.
Das Einstiegsmodell, ja, entschuldige, ja, bitte.
Ja, gibt es in der Tat auch. Also klar, in jeder Gattung gibt es irgendwie so Luxusgüter, aber das hat ja seine Daseinsberechtigung, solange man irgendwie noch Alternativen hat, die bezahlbar sind.
Na klar, aber das ist halt die Frage, ne? Also ob dann quasi die Gattung jeweils so zum Opfer ihres eigenen Erfolgs wird, weil sich in der Spitze dann so viel Geld verdienen lässt, ja, dass man halt, ja, in diesem Einsteigerbereich, dass es sich da einfach nicht mehr lohnt.
Ja, ja. Also so nicht ganz so krass.
Oder nicht mehr so oder anders, in dem anderen Bereich mehr lohnt, ne? Also das ist ja auch immer eine Frage natürlich von Prioritäten. Aber ich finde das total interessant, weil du, wie du es sagst, es ist so ein bisschen auch die Kehrseite des Erfolges, ne? Also, dass Leute eben bereit sind, für gute Produkte auch so viel Geld auszugeben, und dann bleiben eben Leute auf der Strecke, und das ist...
Ja. Es ist einfach fancy geworden. Man geht als Anlageberater, wie ich hörte, jetzt halt nicht mehr zum Golfen mit seinen Klienten, sondern man geht halt, man setzt sich auf sein, weiß ich nicht, kann jetzt, ja, hier Markennamen droppen, man setzt sich halt da irgendwie auf die Karre und...
Was ja erstmal gut ist, ne? Also ich meine, ja, das ist ja sozusagen... Klar. Das eigentlich das, wo, was wir, ja, auch wollen, dass immer mehr Bevölkerungsgruppen irgendwie das Fahrrad für sich entdecken, aber dass dann andere Bevölkerungsgruppen vielleicht wieder ausgeschlossen werden oder nicht mehr die Chance haben, das ist natürlich echt ein Problem, über was wir wirklich mal nachdenken sollten. Aber jetzt mal laut ausgesprochen, weil ich es schon ein, zwei Mal gedacht habe, aber mich nicht getraut habe zu fragen.
Trau dich.
Staatliche Förderung oder sowas ist natürlich Quatsch, oder? Was denkst du? Oder für Vereine, für weiß ich nicht. Also ist natürlich dann immer, wenn der Markt irgendwie nicht funktioniert, dann ist immer die Frage, muss man da irgendwie was machen? So, weil, ja, der Markt regelt es, ja, nicht von allein.
Ja, ja. Also klar, das wäre irgendwie wünschenswert. Ich überlege mir gerade, ob mir Beispiele einfallen, irgendwelche Parallelen. Also ja, in vielen
ganz konkret. Ich meine, viele Fußballplätze werden ja auch vom Land bezahlt oder sowas.
Genau,
ne?
Ich wollte gerade sagen, also es gibt halt in ganz, ganz vielen, yeah, Sportarten, dass sowas staatlich gefördert wird. Ja. Gab es im Radsport bisher nicht, weil das von alleine funktioniert hat. Das wird halt leider erst dann passieren, wenn man merkt, okay, wir haben keine Radsportler mehr, die irgendwie für Olympiamedaillen oder Tour de France-Sieger oder Weltmeisterschaften in Frage kommen und dort wirklich der Nachwuchs fehlt. Erst dann wird das Zeichen da sein, dass man da was tun muss. So vorher wird sich da, glaube ich, leider nichts bewegen.
Und ich finde das als Bild auch einfach nur so einen schönen Kontrast. Wir haben dieses Jahr mehrmals, glaube ich, darüber gesprochen, mit Leuten, die so mit diesen BDR-Strukturen zu tun hatten. Und da vor meinem inneren Auge ist
Bund, dann... Bund Deutscher Radfahrer, ja.
Genau, mit dem Bund Deutscher Radfahrer. Vor meinem inneren Auge sind das immer diese älteren Herren in, weiß ich nicht, neulich war ich bei so einem kleinen Event, da durfte ich auch so ein paar...
Die so Mettbrötchen schmieren für die...
Das hast du jetzt gesagt, aber so. Man hat so die Leute vor Augen, wo man das Gefühl hat, so richtig Kontakt zur Basis oder zum Nachwuchs oder zu dem, wie man sich da selber zugehörig fühlt, ist da nicht. So, die auf der einen Seite, und dann auf der anderen Seite hat man halt diese wahnsinnig teuren Räder, die von Leuten gefahren werden, die, weiß ich nicht, wo ich das Gefühl habe, die kommen auch nicht zusammen in ihrer Welt. Oder? Ja. Also kommen die vor eurem inneren Auge? So?
Ja, ich glaube, wie so oft im Leben ist es ein bisschen grauer. Also ich kenne auch ältere Herren da aus dem Bereich, die doch noch Kontakt haben und so, und andersrum auch die teuren Räder fahren, also die auch ein Verständnis haben vielleicht und vielleicht sogar sowas machen würden, keine Ahnung, Solirad, ja, ich kaufe mir für 15.000 eins und dafür kriegt auch noch irgendwie das Nachwuchszentrum bei mir um die Ecke auch noch eins. Weiß ich nicht, sind alles nur so absurde Ideen, aber...
Das wollte ich dir nicht absprechen, ja, den Kontakt. Ich finde nur, dass das nebeneinander dieser Bilder, es passt für mich nicht so ganz...
Ja, ja. Und dann noch der Markt, der kommt ja quasi noch dazu, so mit diesen teuren Rädern. Ja.
Also
da
sind in der Rennradwelt wirklich sehr, sehr unterschiedliche kleine Welten unterwegs, die in ihrer Bubble so nicht zueinander finden. Ja, das ist schon richtig.
Schwierig. Aber ich finde es gut, dass du es mitgebracht hast, dieses Thema.
Ja.
Jens Klötzer macht sich Sorgen um den Preis des Rennrades, vor allen Dingen des niedrigpreisigen Rennrades, was eben trotzdem was taugt und beispielsweise für die Nachwuchsförderung, aber eben auch für Leute, die eben nicht mal eben 3.000, 4.000, 5.000 Euro ausgeben können für ein Fahrrad. Kam übrigens auch, wo wir hier beim Thema Selbstkritik sind, eine Mail neulich, die auch meinte, naja, nicht jeder und jeder kann sich das eben leisten für 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Also auch wir vom Antritt kriegen solches Feedback, dass die Leute sagen, Wo ist denn das Fahrrad, was ich mir leisten kann? Und wir haben es heute ja ein bisschen thematisiert, es ist vielleicht gar nicht da.
Ja, wäre eigentlich unser Job, das zu zeigen, aber wir finden es leider nicht im Moment.
Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche und sagen vielen Dank fürs Erscheinen im Studio.
Danke für die Gelegenheit.